Wie hat sich das denn angefühlt, am Start des Tuscany Trail zu stehen, mit der Aussicht auf ein paar Tage und Nächte im Wald?
Ganz ehrlich, das war ein großartiges Gefühl. Ich war mit Josh und einem Freund unterwegs und wir hatten beide vorher quasi nichts geplant. Wir wussten, wir fahren nach Massa in den Startort, eine kleine Küstenstadt im Norden der Toskana, am Fuße der Apuanischen Alpen, bekommen den GPS-Track und fahren los. Wir wussten bloß, wir fahren 560 Kilometer, überwinden 11.000 Höhenmeter und das war alles. Wir wussten nicht, wie viel wir am Tag fahren, wir wussten nicht, wo wir übernachten, gar nichts. Und dann haben wir uns da am 1. Mai früh um 7 mit 200 anderen Teilnehmern aus ganz Europa getroffen auf einem Platz in der Stadt und haben gewartet, dass der Startschuss fällt und haben dann, weil Josh nochmal auf Toilette musste, natürlich den Start verpasst und sind eine Viertelstunde später als alle anderen losgefahren.
Das klingt schon mal nach einem richtig guten Start. Kannst du noch was zum Streckencharakter sagen? Findet das auf der Straße statt? Findet das im Gelände statt? Wie ungefähr muss man sich das vorstellen, diesen Track?
Das war eine Mountainbike-Tour. Das heißt, es ging größtenteils auf Waldwegen, Feldwegen, Pfaden entlang, die teilweise sehr felsig, sehr geröllig waren, teilweise auch sandig und schotterig. Es waren auch ein paar Straßen und asphaltierte Strecken dazwischen, aber relativ wenige. Das heißt, man musste sein Fahrrad schon auch so ein bisschen unter Kontrolle haben und hat dadurch aber auch Strecken kennengelernt und Wege kennengelernt, die man sonst niemals gefunden hätte, weil sie auf keiner Karte eingezeichnet sind.
Jetzt hast du die 200 Teilnehmer schon erwähnt, die da mit euch am Start standen. Was waren denn das für Leute? Wo kamen die her? Wie sahen die aus? Wer steht bei so einem Rennen am Start?
Es waren, da es ja ein Rennen war, was in Italien stattgefunden hat, ich würde sagen zu fast 90% Italiener erstmal. 200 Leute eben insgesamt, davon... Ja, 6 Frauen, aber das ist ja normal in der ganzen Szene. Und es waren größtenteils ältere Leute, also größtenteils ältere Männer. Älter, damit meine ich jetzt, Entschuldigung an alle, die hier zuhören, 40, 50-Jährige. Wir gehörten zu den unteren 10%, zu den jüngsten Leuten. Es waren aber auch Teilnehmer aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Großbritannien, aus den USA, aus Slowenien, also aus vielen anderen europäischen Ländern auch dabei. Und von der Lust am Abenteuer waren sie aber alle sehr ähnlich. Und das war auch das, was diese ganze Gruppe sehr angenehm gemacht hat, dass man so einen, mit einer ähnlichen Lust da rangegangen ist.
Nun habt ihr ja diesen wunderbaren Start hingelegt mit 15 Minuten Verspätung. Wie ist es denn dann weiter für euch gelaufen unterwegs?
Ich sag mal, dadurch, dass wir gar nichts geplant hatten, wurden wir auch mitunter ziemlich überrascht von der Strecke. Das lag vor allen Dingen auch daran, dass ich mit einem Crossrad gefahren bin. Josh war mit einem Mountainbike, mit einem 29er unterwegs. 29er Plus, also mit besonders breiten Reifen. Und ich dachte einfach, ach, mir gefällt diese Strecke, ich fahre einfach mal mit. Das Fahrrad ist vielleicht nicht optimal, aber das wird schon gehen. Einfach mal machen, das war so meine Devise. Und dann ging es aber direkt an den ersten beiden Tagen 1000 Höhenmeter rauf, 1000 Höhenmeter runter, wieder 1000 Höhenmeter rauf. Und das eben wirklich auf teilweise sehr, sehr steilen Waldwegen, die sehr steinig waren und wo ich mit meinem Crossrad tatsächlich Probleme hatte. Alleine was die Übersetzung der Gänge betraf, dass ich eben einfach nicht so schnell und mit so einer Frequenz treten konnte wie die Mountainbiker. Das aber gleichzeitig auch irgendwann nicht mehr mit Kraft ausgleichen konnte und dann manche Strecken schieben musste. Und auch am ersten Tag wurde schon vorher von den Organisatoren angekündigt, Achtung, da kommt eine Strecke, die wird vielleicht schwer zu fahren. Und das hieß dann aber, dass man sein Fahrrad eine Stunde lang so einen Gebirgspfad raufgetragen hat. 200 Leute, die im Entenmarsch ihre Fahrräder geschultert auf diesen Berg hochtragen. Also das war teilweise wirklich die Grenze der Belastbarkeit, die man so erreichen konnte.
Gibt es denn da für die Ausrüstung klare Empfehlungen oder ist einem das selbst überlassen? Also wird man so ein bisschen davor gewarnt, was da auf einen zukommt?
Ja, so ein bisschen schon. Es gab die Empfehlung, nehmt ein Mountainbike, aber das war mir egal. Ich dachte, das geht schon auch so. Und dann gibt es natürlich Empfehlungen oder einfach auch so ein Wissen darüber, was man für so eine Abenteuer-Radtour an Gepäck mitnehmen sollte. Also möglichst wenig. Wir hatten eine Sattelstützentasche hinten dran und noch eine Tasche vorne am Lenker und Josh hatte noch eine Rahmentasche mit dran. Das hieß aber, wir haben uns wirklich auf das Allernötigste beschränkt. Wir hatten eine Radfahrmontur, ein paar Sachen für abends und das war eigentlich alles. Und dann haben wir eben unterwegs gewaschen, wenn wir mal zu schlammig waren und sind da ganz spartanisch unterwegs gewesen.
Klingt so, als wärt ihr zumindest an den ersten Tagen so an eure Grenzen gekommen. Aber oft ist es ja so, wenn man da einmal hinkommt, dann tut es zwar kurzzeitig ziemlich weh, es wird aber oft danach auch ziemlich schön. Wie hat sich das denn weiterentwickelt? War es die ganze Zeit so hart?
Es war vor allen Dingen die ersten beiden Tage so hart, zumindest für mich und mit meinem Rad, weil es eben auch auf den Abfahrten sehr schwer war, mein Fahrrad zum Stehen zu bringen. Die waren sehr, sehr steil und dafür reichen die Crossbremsen eben nicht aus. Und dann kamen wir am zweiten Tag aus den Bergen runter und ich war völlig fertig und Josh wartete unten und wir wollten eigentlich am zweiten Tag früh noch einkaufen gehen und dachten, okay, wir haben irgendwie bloß noch 2, 3 Schokoriegel, das könnte ein bisschen knapp werden, aber wir gehen einfach ins nächste Dorf. Und dann kam das nächste Dorf, aber erst nach 6 Stunden durch den Wald, durchs Gebirge, durch Regen und Nebel, an dem Tag war es so ein bisschen feucht. Zumindest ich war völlig am Ende, kein Wasser mehr gehabt und nichts. Und wir kamen in die nächste Stadt und da gab es einen Supermarkt. Und wir saßen total verschlammt, verdreckt vor diesem Supermarkt und haben einfach nur selig vor uns hingegessen, ohne ein Wort zu sagen. Und dann wurden die nächsten Tage auch etwas entspannter. Es wurde sehr, sehr hügelig, es ging immer rauf und runter. Aber zumindest die Strecken waren auch für einen Crossrad dann einfacher zu fahren. Wir kamen dann so richtig in die Toskana rein, in die grünen Hügellandschaften, überall so kleine historische Dörfer auf den Bergen oben drauf gebaut. Und so anstrengend wie die ganze Tour auch war, so unglaublich viel Spaß hat das auch gemacht. Es war landschaftlich ein absoluter Traum. Es war schön, seine Grenzen kennenzulernen. Es hat auch einfach total viel Spaß gemacht, so viel zu sehen jeden Tag und den ganzen Tag nur vor sich hinzutreten und seinen Kopf auszuschalten und sich den Wind um die Ohren pusten zu lassen. Und dann haben wir jeden Abend wunderschöne Schlafplätze gefunden in irgendwelchen alten baufälligen Häusern und auf schönen Bergwiesen. Und es war letztendlich auch ein traumhafter Urlaub.
Wie ist das denn so unter den Teilnehmern deiner Beobachtung nach? Gibt es da Unterschiede darin, wie man diesen Tuscany Trail angegangen ist?
Ja, das waren nicht nur von der Herkunft und vom Alter her sehr verschiedene Leute. Es waren vor allen Dingen auch vom Anspruch her sehr verschiedene Leute. Es gab eine ganze Menge, die das als Urlaub gesehen haben, die einfach ohne großen Plan drauf losgefahren sind, so wie wir, dass wir halt dachten, okay, wir stehen irgendwann so um 9, um 10 auf und dann fahren wir so um 11 ungefähr los und dann fahren wir so lange, wie wir halt Lust haben. Und es gab aber auch Leute, die einen ganz strikten Plan hatten, die vorher schon festgelegt hatten, wie viele Kilometer sie am Tag machen wollen, wo sie übernachten wollen, dass sie jeden Tag um 5 aufstehen und bis 22 Uhr mindestens fahren, die auch eben noch Beleuchtung fürs Fahrrad mit hatten. Und während wir 5 Tage für die Strecke gebraucht hatten, gab es zum Beispiel auch eine Person, die hat 1 Tag und 19 Stunden gebraucht. Wo man sich fragt, wie macht der das? Aber auch schon vorher gesehen hat, okay, der hat bloß eine Wasserflasche mit und noch eine leichte Regenjacke und noch ein paar Powerriegel. Und der hat sich einfach festgelegt, er will das einfach in einem Tag durchrocken. Also es gab auch Leute, die da einfach mit einem krassen sportlichen Anspruch an diese Sache rangegangen sind.
Mein Motto bei sowas ist ja dann auch meistens, wer länger fährt, der hat's länger schön. Und damit verschleiere ich so ein bisschen die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit. Aber vielleicht ist das ja auch genau das Interessante an diesen Rennen, an diesen Veranstaltungen, dass sowas möglich ist. Denn es gibt ja jetzt immer mehr davon, wie zum Beispiel das 1000 Miles durch Tschechien und die Slowakei, das Transcontinental Race, was auf der Straße stattfindet, von Flandern nach Istanbul, oder auch das Trans-Am Bike Race, das quer durch die USA geht und übrigens am 6. Juni startet. Hast du denn eine Idee, warum dieses organisierte, unorganisierte Abenteuer gerade so viel Rückenwind bekommt?
Ich glaube, dass es vor allen Dingen daran liegt, dass man das heute viel einfacher mitbekommt, dass es solche Touren gibt. Wo das früher vielleicht bloß im Freundeskreis stattgefunden hat, kann man das heute eben über Videos, über E-Mail, über soziale Netzwerke viel besser transportieren. Und die Touren können sich auch selber viel besser bewerben. Es gab ja auch beim Tuscany Trail zum Beispiel dieses Video, wodurch ganz viele Menschen darauf aufmerksam geworden sind, dass es diese Tour überhaupt gibt. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass heute sehr viel mehr Radfahrer Navigationsgerät haben und deswegen auch einfacher an diesen Touren teilnehmen können und sich nicht eben vorher 2 Wochen hinsetzen müssen und sich selbst eine Strecke raussuchen müssen, wo man lang fährt, sondern sich bloß diesen Track runterladen und dann ihr Abenteuer schon starten können. Und ich denke, diese Abenteuerlust, die ist bei vielen Menschen generell vorhanden. Es ist eben jetzt bloß viel einfacher, die zu befriedigen. Und noch dazu setzt meines Eindrucks nach auch die Fahrradbranche viel mehr darauf, solche Reisen zu promoten und bietet dafür die passende Ausrüstung an und macht entsprechend Werbung dafür. Und deswegen ist es bei vielen einfach viel präsenter.
Was ist denn dein persönliches Fazit aus 560 Kilometern Toskana und würdest du das wieder tun?
Also mein Fazit, es war traumhaft schön. Es hat sich total gelohnt zu sagen, ich habe keine Ahnung, aber ich mache das einfach. Ich nehme mein Fahrrad einfach und fahre los, ohne großartig vorher was zu planen. Und ich würde es definitiv wieder machen. Wir haben schon fast für nächstes Jahr wieder diese Tour geplant und fragen noch andere Leute, ob sie noch mitkommen wollen und sind auf jeden Fall wieder dabei. Und ich würde es absolut weiterempfehlen.
Einmal quer durch die Toskana mit wenig Gepäck und vielen Höhenmetern. Lydia Jacobi ist dabei gewesen und hat mit mir über ihre Abenteuerfahrt gesprochen.
Detektor FM.